Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Business Insider Podcast. Ich rede hier mit Dicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind angekommen bei Folge 83 und nehmen auf am Donnerstag, dem 19. Februar um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Arventures und Wenger Fieli. Hallo Guy, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Eine lange Woche und sind noch lange nicht vorbei. Ich freue mich auf einen spannenden Podcast heute Abend.
Genau, bei uns bei Koyo läuft ja einiges. Wir dürfen noch nichts verraten, hoffentlich bald mit News. Aber fokussieren wir uns heute mal auf den Podcast, auf Burnrate. Was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir den News, das Spin-off-Rekordjahr der EPFL. Dann die Startup Agenda Schweiz der Swiss Startup Association und der neue Megafonds des US VCs Thrive Capital. Im Schwerpunktthema, da haben wir ein Highlight, wir haben Jürg Schwarzenbach bei uns zu Gast. Wir diskutieren mit ihm über den Business Angel Club Are Ventures und wie er selbst als Business Angel investiert. In der Hörerfrage thematisieren wir die Chancen und Risiken, die sich hinter SPV Investments verbergen, am Beispiel eines SpaceX-SPVs und dann kommen wir am Schluss noch zu den Transaktionen der Woche.
Starten wir den heutigen Newsblock in der Romandie. Die EPFL hat 2025 ein Rekordjahr hingelegt. 39 neue Startups, fast doppelt so viele wie der historische Durchschnitt. Dazu 200 Millionen Funding, also mehr als eine Verzehnfachung in den letzten 10 Jahren. Spannend ist die Pipeline. Man spricht von 165 neuen IP-Assets, also wie Software, Patente oder Erfindungen, plus starke Sektorenbreite, muss man sagen, von AI und ICT über Cleantech bis MedTech. Und wir sehen die klassischen Deep-Tech-Zeitachsen. Das ist dann auch wichtig zu erwähnen. Nexthink zum Beispiel brauchte über 20 Jahre bis zum Mehrheitsexit. Cyberhaven wird erst nach einer Dekade zum Unicorn. Gleichzeitig kommen neue Runden von Distal Motion, Echo Robotics, Neural Concept und Corinthis. Also sehr, sehr starkes Backbone. Das zeigt, die wissenschaftliche Pipeline funktioniert, aber die Frage bleibt, wo diese Firmen am Ende skalieren und ihre großen Runden raisen. Und das ist sicherlich eine spannende Frage. 39 Spin-offs in einem Jahr, das ist ein Qualitätssignal. Oder droht jetzt mit den vielen Deep-Tech-Cases, die anstehen, eine Verwässerung der Pipe?
Also, wenn ich mir da die Firmen anschaue, die letztes Jahr ausgegründet wurden, dann sehe ich hier definitiv ein Qualitätssignal. Die EPFL hat nicht einfach mehr Startups gegründet, sondern es sind echte Spin-offs mit technologischer Tiefe. Und bei denen, wo ich letztes Jahr auch im Detail reingeschaut habe, die ich zum Teil auch in einem Programm gecoacht habe, das ist effektiv solide IP dahinter und ein super Gründerteam. Für mich ist die EPFL eine oft unterschätzte Deep-Tech-Schmiede der Schweiz. Zürich und Lausanne plus der Röstigraben, das ist oft ein zu großes Hindernis für VCs aus Zürich. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das Gap schließt sich aber langsam. Über die letzten paar Jahre waren immer mehr VCs auch an der EPFL von Zürich her. Aber der Röstigraben, der scheint nach wie vor sehr tief zu sein. Vielleicht ist auch das Französisch und das Deutsch, das nicht ganz so einfach ist zu überbrücken. Wenn ich mir das anschaue, das Risiko liegt bei den EPFL-Startups nicht wirklich in der Gründungsphase. Sie finden auch Kapital in der Schweiz und im Ausland, sondern effektiv später. Viele der Firmen, die raisen ihre Growth Rounds im Ausland. Und diese Runden und Finanzierungen aus dem Ausland, die funktionieren eben auch nur, weil die solide IP hinter den Produkten der Firmen stehen. Und das ist aber auch schade für die Schweiz, weil die Wertschöpfung, die wandert halt dann teilweise ab. Und das ist gut für die Firma, Top-Investoren, aber eigentlich schlecht fürs Schweizer Ökosystem, weil wir nicht daran partizipieren, wenn die Firma jetzt echt groß wird und viel Wert schafft. Wir investieren mit Koyo ja genau in diesem Segment, deshalb kennen wir die meisten der Firmen ja auch sehr gut. Ist die Schweiz heute besser darin, Max, Deep-Tech-Firmen zu bauen, als sie zu finanzieren?
Ja, wir sind sicherlich eine Spin-off-Machine, aber noch keine Scale-Up-Maschine. Pre-Seed und Seed funktionieren dank InnoSuisse, FIT-Programm, Angels, Early-Stage-VCs unglaublich gut. Ja, die Lücke ist dann eher die Series, Post-Series A, Series B und darüber. Genau dort kommen eben dann die großen US-Funds manchmal ins Spiel, manchmal auch nicht. Und die EPFL-Zahlen zeigen, etwas Positives finde ich, die Dealflow-Qualität für Deep Tech in der Schweiz ist global kompetitiv. Und für Fonds wie uns ist das sicherlich ein struktureller Vorteil, wenn nur ein kleiner Vorteil, weil wir hier sind. Aber doch ist man halt nah dran. Und wie du weißt, ist VC ein regionales Game. Und wenn man eben nah dran ist, hat man sicherlich einen gewissen USP. Bleiben wir in der Schweiz. Die Swiss Startup Association hat gemeinsam mit 18 Partnern die Startup Agenda Schweiz vorgestellt. Ein Reformpaket mit 20 konkreten politischen Forderungen, damit eben Talente, Kapital und Innovation nicht ins Ausland abwandern. Die Maßnahmen lassen sich in drei Blöcke einteilen. Erstens Talente und Arbeitsmarkt, also bessere Regeln für Mitarbeiterbeteiligungen und einfachere Arbeitsbewilligungen für Gründerinnen und Gründer aus Drittstaaten. Zweitens Kapital und Finanzierung, steuerliche Anreize für private Startup-Investments und bessere Rahmenbedingungen für Venture Capital. Und drittens Regulierung und Staat, also digitale Behördenprozesse und die Abschaffung der Stempelsteuer zum Beispiel. Die Botschaft ist klar, die Schweiz ist heute stark, aber ohne Reform droht ein schleichender Wettbewerbsnachteil oder Verlust. Ja, Guy, wenn wir das kurz besprechen, vieles hören wir da schon seit Jahren. Ist diese Agenda jetzt ein echter Gamechanger oder einfach ein weiteres Positionspapier ohne Umsetzungspotenzial?
Ja, man sagt ja, VCs, Venture Capital Investoren, die sind immer positiv gegenüber der Zukunft. Also habe ich da doch eine gewisse Hoffnung mit dabei. Ich finde, den Unterschied gegenüber vielen Initiativen von früher ist schon, dass die Swiss Startup Association es geschafft hat, einen breiten politischen Support zu generieren. Es stehen viele Parteien dahinter. Also es ist eigentlich eine parteiübergreifende Initiative. Und wenn diese Koalition sozusagen hält, dann erhöht das natürlich die Chance, dass mindestens ein paar der Punkte umgesetzt werden. Ein großer Hebel wäre aus meiner Sicht die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen. Wenn du Top-Talente aus den USA oder aus der UK oder von sonst irgendwo holen willst, dann musst du ihn halt effektiv kompetitive Equity Upside bieten können. Und aktuell sind wir da heute in der Schweiz brutal im Nachteil. Das haben wir auch schon ein paar Folgen erwähnt und sind da im Detail eingestiegen, wieso das so ist. Die Stempelsteuer zum Beispiel, das ist eher symbolisch wichtig, aber für den VC-Alltag ist es weniger entscheidend als die Talentmobilität oder ESOP-Regeln, die wir vorher gerade angesprochen haben. Ja, wenn man mit LPs und Gründern diskutiert, welche Reformen hätten kurzfristig den größten Impact auf den VC-Markt, Max?
Ja, kann ich so nicht sagen. Also ich finde schon, als ich das gelesen habe, fand ich das sehr stark formuliert. Ich glaube, man hat die richtigen Themen ausgewählt. Also eben das Thema steuerliche Anreize für private Investoren kennt man in UK ja sehr explizit und die machen das sehr gut. Ich glaube, da haben wir noch viel, viel Potenzial. Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligung und so weiter und so fort. Wie bringt man internationale Talente hier? Ich glaube, die Autoren haben einen guten Job gemacht, die richtigen Themen zusammenzutragen. Es ist auch nicht zu viel. Ich finde das sehr fokussiert. Das gefällt mir. Und jetzt kommt es eben auf die Umsetzung an. Also bringt man die PS an den Boden, auf den Boden und kann man das entsprechend auch umsetzen. Also die Startup-Agenda zusammenfassen ist weniger eine Revolution als für mich ein klarer, fundierter Maßnahmenkatalog. Wenn auch nur ein Teil umgesetzt wird, könnte das den Schweizer VC-Markt und Startup-Markt strukturell stärken. Dann gehen wir noch in die USA zu Thrive Capital. Die VC-Firma von Josh Kushner hat mit Thrive X oder 10 ihren bislang größten Fonds aufgelegt, über 10 Milliarden Dollar. Damit verwaltet Thrive jetzt rund 50 Milliarden Dollar. Not bad, wenn man an die durchschnittlichen 2% Menschenfees denkt. Wobei es sind wahrscheinlich average nicht 2%, sondern ein bisschen tiefer. Aber trotzdem, das ist doch nicht schlecht. Thrive investiert typischerweise nur in ein gutes Dutzend neue Startups pro Jahr. Also einen sehr, sehr fokussierten Ansatz, dafür mit sehr großen Checks über mehrere Runden hinweg. Thrive war ja auch für uns bei Koyo, ich würde nicht sagen ein Vorbild, aber doch spannend zu sehen, dass die eben einen ähnlichen Ansatz verfolgen, nicht 35 Startups Sprint Prey, sondern sehr massiert. Der Track Record erklärt die massive Nachfrage der LPs. Man ist investiert in OpenAI, SpaceX, Stripe, Databricks, Anduril, Cursor plus Free Investments in Instagram, Spotify und Figma. Insgesamt 39 Unicorns, 12 IPOs und 52 Exits. Spannend ist auch das Timing. 2021 hat Thrive viel Kapital an LPs zurückgegeben. Da waren alle überrascht. Also vor dem Bewertungscrash und dann 2022, 2023 im Downturn hat man aggressiv antizyklisch investiert und der Fokus ist eben klar, AI first, inklusive eines separaten 1 Milliarde Dollar Fonds für KI-Anwendungen in traditionellen Industrien. Ja, zooming out, wie im Public Market treiben auch im VC-Markt eben wenige Mega-Winners die Returns. Die Mega-Funds, konzentrierte Portfolios, große Follow-ons. Ist das jetzt ein struktureller Vorteil oder auch ein Klumpenrisiko, das hier mitschwingt?
Ja, schon etwas von beidem, das muss man schon sagen. Aber es gibt klar strukturelle Vorteile, wenn du früh in OpenAI investiert hast und dann genügend Kapital hast, um deine Beteiligung über mehrere Runden zu halten, also dich nicht verwässern zu lassen, dann entsteht der Return ja nicht durch das Picking allein, sondern auch durch das sogenannte Position Sizing. Kleine Fonds, die müssen sich oft in der Series B oder C verwässern lassen und Megafonds, die können eben dann nachdoppeln, verdreifachen und einfach immer mehr Kapital in die Position reinbuttern, dass sie beim Exit noch ja, 10-20% an der Firma halten. Und das ist natürlich dann extrem signifikant, wenn man von Dutzenden von Milliarden bis in die Hunderten von Milliarden Exits spricht. Könnt euch da selbst nachrechnen, was da dann eben für ein Exit-Value an die Firma zurückkommt. Und man behält natürlich den Einfluss, was passiert und wie der Exit geschieht. Das Klumpenrisiko, das ist aber auch real, wenn dein Modell vielleicht ja, auf 10 Core-Positionen basiert und ein paar davon nicht wirklich funktionieren, andere geben dir irgendwie ein 2-3x zurück, dann spürst du das ja, schon relativ rasch auch auf der Fondsebene. Das funktioniert wirklich nur diese Strategie, wenn du Zugang zu den wirklich guten Ventures hast, die Category Winners werden können. Für alle anderen könnte eine solche Konzentration doch etwas gefährlich werden. Portfolio Timing, das ist ein anderes wichtiges Thema, Kapital am Peak zurückzuzahlen und dann im Valley, also im Tal, wenn die Bewertungen unten sind, wieder zu deployen. Max, ist das replizierbar, was hier Thrive Capital gemacht haben, oder ist es ja, doch etwas Top-Tier-Magie?
Ja, Josh wurde die Frage auch gestellt und dann gesagt, das war absolut geplant. No way. Also natürlich, das kann schon, also wie soll ich sagen, es ist schon, ich meine, es ist ein smart guy. Ich meine, das sind alle smart dort, definitiv, aber das kann man so nicht planen, weil ich meine, es wäre Glaskugel lesen. Aber wirklich, hier hat es wirklich unglaublich gut gepasst. Und das zeigt eben sehr, sehr schön in meinen Augen, dass VC unglaublich viel mit Glück auch zu tun hat. Ich meine, viele Fonds, die jetzt in 2019 gestartet sind, sind jetzt massiv unter Wasser. Ich meine, damals hat niemand wissen können, was passiert, oder? Weder Covid noch Ukraine-Krieg, das war nicht vorhersehbar. Wir hatten sehr lange Ruhe im Stall und dann passiert in kurzer Zeit extrem viel. Im Moment passiert auch sehr viel. Andrew wurde heute verhaftet und so weiter und so fort. Ich meine, jeden Tag passiert etwas Schlimmes und deshalb, oder wird vielleicht etwas weniger Schlimmes, es geht dann auch wieder vorwärts. Es ist sehr volatil, kann man sagen. Und deshalb, ja, ich glaube nicht, dass das replizierbar ist. Du brauchst natürlich sehr massive DPI-Events, also Liquidität aus einem Portfolio und zweitens auch LPs, die dir vertrauen, wenn du Kapital zurückgibst, statt es zu deployen. Also das ist schon spannend, finde ich, dass du dann sagst, okay, Guys, jetzt habe ich zwar viel Geld verdient mit meinen Exits, aber ich recycle das nicht, also ich reinvestiere es nicht, sondern ich gebe es euch zurück. Das ist schon, da muss man auch mutig sein mal als VC. Das ist auch ein bisschen unsere Strategie bei Koyo, dass wir sagen, wenn wir aus Secondaries zum Beispiel was verkaufen, dann geben wir das eher zurück, anstatt es zu recyceln. Das ist ein bisschen eine Grundstrategie. Und ich glaube, das war eben auch die Grundstrategie von Thrive. Also es war weniger die Aktualität, die relevant war in dem Moment, sondern einfach die Grundstrategie, dass man sagt, wenn wir etwas bekommen, dann schütten wir das sofort den Investoren aus. Und da gibt es wie zwei Sichtweisen, die einen, die machen das sehr aktiv und die anderen, die recyceln und behalten es und investieren es weiter. das gibt so ein bisschen beide Perspektiven. Es gibt nicht eine richtige oder eine falsche Perspektive. Ja, aber Guy, was zeigt Thrive dir? Was sind so die drei Dinge, die du hier mitnimmst?
Ja, wenn man sich da auf drei fokussiert, sich Concentration und Ownership, das schlägt breite Portfolios oftmals, sofern man eben den Zugang zu den Winners hat und einen sehr guten Selection-Prozess und sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt und sich Druck aufsetzt, hey, wir müssen deployen, sondern wenn man wirklich schaut, hey, wieso wird die Firma potenziell zum massiven Gewinner und dann unterstützt man die noch lange weiter, macht die Double-Downs in den nächsten Runden und beeinflusst die Firma zum richtig großen Exit-Kandidaten zu werden und partizipiert dann am großen Exit. Man hat dann viel weniger quasi schlechte Investments, die diese Super-Investments diluten, in dem Sinne von dem Return. Dann als zweites, das finde ich ein ganz spannender Faktor, das Timing, das wird zum Alpha-Faktor im VC, also in Situationen, wo die Multiples wegspringen und einfach extrem hoch sind, du zu hohen Bewertungen investierst, da kannst du einfach einen massiven Malus rausziehen und wenn du dann eben Kapital hast, wie das Thrive gemacht hat, um in einem Umfeld mit niedrigen Bewertungen einzusteigen, dann hast du natürlich plötzlich einen massiven Treiber, schlicht und einfach der Markt steigen diese Bewertungen automatisch mit an und das Kapital kommt dann auch wieder. Und dann als drittes, die Branche, die bewegt sich sicherlich Richtung Power Law Extremen. Wenn man das anschaut, es gibt wenige Mega-Funds, 10 Milliarden, das ist a crazy amount of money. Es ist nicht einfach so ein kleiner 50 oder 100 Millionen Fonds, wie man das in der Schweiz hat. Es gibt wenige Mega-Winners, die diese backen und alle anderen, die müssen ja ein bisschen eine andere Strategie fahren, die jetzt gerade in der direkten Competition sind mit einem Thrive Capital.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wieli, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wieli begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wieli, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute freuen wir uns bei Burnrate besonders. Wir haben nämlich Jörg Schwarzenbach zu Gast, Präsident, Initiator und Mitgründer von Are Ventures. Jörg ist ein Unternehmer im klassischen Sinn, Mitgründer der Delec, aufgebaut auf über 200 Mitarbeitende und später dann an Bechtle verkauft. Danach wurde er zum aktiven, erfolgreichen Frühphaseninvestor mit Beteiligungen an rund 40 Firmen. Das sind Startups wie auch KMUs. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen ihn natürlich auch als Investor aus der Höhle der Löwen Schweiz. Neben den guten Fragen an die Startups fällt er dort mit seinen passenden und gewieften Kommentaren auf und hat sich in den 5 Staffeln zum Publikumsliebling entwickelt.
Ja, und Are Ventures ist nicht nur Sponsor unseres Podcasts, sondern ein spannender Player im Schweizer Venture-Ökosystem. Seit der Gründung 2019 hat sich hier eine Plattform mit rund 70 Investorenmitgliedern entwickelt. Are Ventures hat über 26 Startup-Events organisiert, wobei mehr als 250 Startups gepitcht haben. Man kann schon sagen, erfolgreich gepitcht haben und sehr wahrscheinlich auch erfolgreich selektioniert, da in den 7 Jahren über 20 Millionen Schweizer Franken von Business Angels aus dem Are Ventures Umfeld in rund 80 Startups investiert wurden. Damit wurde von Are Ventures Investoren mehr Frühphasenkapital in Startups investiert als von vielen kleinen Pre-Seed-Fonds während dieser Zeitphase. Allerdings nicht als klassischer Fonds, sondern von den Business Angels direkt in die Firmen.
Ja, im Portfolio befinden sich heute Namen wie Loxo, Blume, SIPSAFE, MachineMD oder verschiedene Space-Tech-Cases, die gerade in die Scale-Up-Phase kommen. Also genau dort, wo sich nun zeigt, ob aus Frühphasen-Engagements nachhaltige Unternehmen entstehen.
Ja, Jörg, es freut uns sehr, dass du heute hier bist. Willkommen bei uns im Burn Rate Studio.
Danke sehr.
Ja, du warst ja bereits im Studio bei der Höhle der Löwen gestern und heute und hast dich für das Startup-Ökosystem eingesetzt. Gab es ein paar spannende Startups, in die du investieren wirst?
Ja, es ist natürlich so, dass man das ja nicht sagt. Das sagt man dann, wenn die Ausstrahlung ist. Also da kann ich die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Es wäre nicht schön, nicht fair. Was ich sicher sagen kann, es ist halt einfach unterschiedlich, dass jedes Jahr so, heute war es nicht gerade der ultimative Tag mit der großen Schlacht unter den Löwen. Es hatte einige originelle Sachen drunter, aber es war so das richtige Highlight, auf das warten wir noch.
Sehr schön. Kommen wir doch zu Are Ventures, dem Schwerpunkt von heute. Ja, Jörg, nimm uns bitte mal mit an den Anfang. Warum habt ihr Are Ventures gegründet? Welches Problem im Schweizer Startup- oder VC-Markt wolltet ihr konkret lösen?
Ja, es ist so, es ist eigentlich eher, ich muss sagen, in Bern hat sich einiges getan, so Ende dieser Jahre, also 2018, 17, wurde Ideen Impact Hub gegründet, das Zentrum für Digitalisierung und viele andere. Also es hat mehr Plattformen gehabt für Startups und ich habe immer mehr Projekte bekommen. Und einer der Kollegen, der mir geholfen hat, der Erik Ostler, respektive Rufer, der war dann zu meiner Seite und hat dann jeweils diese Pitches angeschaut und mir geholfen, die richtigen Investmententscheide zu treffen. Und ich habe mich dann mal entschieden zu sagen, Moment, wir könnten doch eigentlich das auch etwas institutionalisieren. Es ist doch schade, wenn nur ich diese Pitch sehe, also es können doch auch andere sehen. Und bin dann zum ZID, zum Hans-Uli Müller und damals war ja auch Guy dort und Michael Sauter. Und der Guy war einer der allerersten, der ersten Stunde, der dann auch gesagt hat, das machen wir. Und er ist von Anfang an dabei gewesen und so haben wir uns dann entschieden, einen Verein zu gründen. Und diesen Verein gibt es jetzt seit dem Juni 2019.
Ja, genau. War eine spannende Zeit. Und damals, das hat dich persönlich motiviert, beziehungsweise immer noch, den Verein nicht nur mitzugründen, sondern ihn langfristig bis heute als Präsident und noch hoffentlich noch lange mitzuprägen.
Ja, ich war mir lange nicht sicher, ob ich das machen soll oder ob das eben jemand anders machen soll. Aber es braucht im Schiff immer einen Captain. Und ich habe gemerkt, dass die meisten Leute das eigentlich fast von mir erwarten. Und ich habe es dann von mir auch erwartet und darum habe ich es dann gemacht. Es war für mich auch neu. Ich habe noch nie so einen Verein. Also ich hatte mal einen Fußballverein geführt. Es war für uns alle neu und wir wussten eigentlich nicht, wohin die Reise fällt. Wir haben Verschiedenstes diskutiert. Wir haben einen ersten Anlass gemacht mit einem Format, das eben 4, 5 Startups pitchen, 5 Minuten. Dann haben wir es mal auf 4 Minuten runtergeschraubt und so. Und das war eigentlich bis zum heutigen Tag ist das genau gleich geblieben. Und wir haben auch immer einen Investorenteil eingebaut. Also der Startpunkt, der ist immer 16 Uhr bis zum Ende. Das war eigentlich gleich. Und am Ende war mir von Anfang an wichtig, dass man noch zusammensitzen kann, dass man etwas trinken kann, dass man sich austauscht, dass es ein Netzwerk gibt. Und dieses Netzwerk, das funktioniert heute, das sind Freundschaften entstanden, die Leute kennen sich. Und das ist ebenso wichtig wie die Investments, finde ich.
Mhm. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Startups da kommen. Also wie stellt ihr das sicher? Wie stellt ihr den Dealflow sicher und selektiert die Firmen?
Ja, wir haben ein Team, ein Startup-Team, da gehört auch Guy dazu, da hat bis vor kurzem auch Michael Sauter dazu gehört und Adrian Stolz. Und die kennen eben viele Startups, die sind alle auch an Anlässen und versuchen dann, die Startups zu uns zu bringen. Man muss sehen, es ist eben ein Marktplatz, also wir müssen die richtigen Startups haben, aber auch die richtigen Investoren. Also wenn wir keine Investoren haben, dann wollen die Startups auch nicht. Und bis jetzt ist uns das eigentlich gut gelungen, aber es ist ein stetiges Suchen und engagiert sein, sowohl um die Startups zu finden, wie eben auch um die Investoren bei Laune zu halten. Ich finde, also mein Credo ist ja immer, dass im Silicon Valley ist es sonnenklar, wenn einer der Großen an die Börse geht, dann gibt es irgendwelche 100 Millionäre oder mehr und die machen automatisch ihr Family Office auf und das Erste, was sie machen, ist wieder investieren. Das ist das Normale und die Schweiz ist da und speziell Bern ist da viel zurückhaltender, also man hat jetzt verkauft und jetzt schauen wir mal und also die, Die Risikobereitschaft, eben das in Startups zu geben, in den Frühphasen, gebe ich zu, ist ein Risiko. Aber sich auch zu engagieren, wieder mal ins Board zu gehen, mit Leuten sprechen, diese Leute zu unterstützen, das ist meine Ambition und das ist also schon ein steter Kampf. Das läuft, das ist kein Selbstläufer.
Wir haben es gehört in der Einführung, du hast über 40 Beteiligungen, viele von denen sind auch Startups. Auf was schaust du, wenn du investierst? Was sind deine wichtigsten Kriterien bei einem Investment?
Ja, natürlich die Idee. Oder also zuerst muss die Idee, die Dienstleistung, das Produkt, die Software, was immer es ist, muss schon etwas Einzigartiges sein. Muss etwas sein, dass es nicht schon gibt oder das, was es gibt, dass es eben schneller, schöner, günstiger, irgendeine Disruption muss es sein. Das ist nicht immer zu erkennen, muss aber und es muss eben auch einfach sein. Also ich muss es verstehen. Ich muss es nicht unbedingt selber gut finden, aber ich muss es verstehen und sehen, das nützt den Menschen. Es wird Menschen geben oder Unternehmen, die das kaufen. Das ist so, das wirklich, das ist für mich der Key. Und alles andere ist dann klar, da kommt das Team und lieber nicht einer, sondern lieber mindestens drei, vier. Es steigt immer einer raus, das ist normal und dann muss das Team muss sich dann wieder neu formieren. Das ist auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das Team ist denen sehr wichtig und die müssen einfach ergänzend aufgestellt sein. Es braucht einen Kopf, es braucht einen Techie, es braucht einen Verkäufer. Und das ist ganz wichtig, vor allem den Markt, das Marketing und die Verkäufer. Die sind wichtig und nicht zu viele Engineers, weil das Ding wird sonst nie fertig. Es braucht ein MVP 1.0 und so. Also das sind sicher die wichtigsten Faktoren. Da gibt es noch viele andere auch.
Ja, dann schauen wir doch ein bisschen hinter die Kulissen bei Jörg. Was waren deine erfolgreichsten Investments und welches waren deine größten Misserfolge, wo du gedacht hast, hey, das wird ein Riesending und dann, ja. Schlussendlich hat es nicht so gut geklappt.
Ja, ich meine, man glaubt, also man investiert ja nicht in etwas, was man nicht daran glaubt, dass es gut kommt. Ich würde sagen, mein ja sicher erfolgreichstes Investment war beispielsweise Exovis. Die Firma kennt man, zu denen bin ich 2011 gestoßen und 2016 haben wir das an eine Private Equity Firma verkauft für einen sehr, sehr guten Preis. Und dort hat eben alles gestummen. Also das Team hat geschwommen, es hat ein CEO, das war nicht immer ganz einfach, aber der war so klug. Es hatte einen CTO, es hatte einen Verkaufsleiter, der ist heute immer noch der CEO der Firma. Also die haben wirklich, das hat einfach gepasst. Sie waren auch mutig und sie haben wirklich etwas Neues geschaffen. Aus der Zeit mit der Technologie, die haben Videosensoren gemacht, machen sie übrigens immer noch, für Flughäfen, für Einkaufszentren und so. Aber es hat auch andere gegeben, zum Beispiel AWA, die haben eine Remote-Fernbedienung gemacht im Profibereich, die haben wieder gestartet und jetzt machen sie es noch besser. Ja, es hat Gott sei Dank ein paar gute und das gehören natürlich auch KMUs dazu, wie Accept oder wie United Security Providers, die wir entwickelt haben und verkauft haben. Jetzt die Flops, also da hat es viele. Es ist ja das Lustige, wenn man etwas gut macht, dann glauben die Leute, der kann alles. Und wenn man das schlecht macht, ja auch, also dann hat man das Gefühl, ja, der will nie was. Und ich hatte schon ein paar Flops, also beispielsweise aus der ersten Sendung, die Höhle der Löwen, war einer dabei, Adretto, der vermietet Anzüge oder auch Oioioi, die haben Kinderkleider vermietet. Und ich dachte mir damals, das ist doch eine coole Geschichte. Die Idee hat mir gefallen, das Team war auch gut. Das Einzige, was gefehlt hat, ist ein ausreichend großer Markt. Und das war natürlich schade. Und die Reihe ist recht groß. Also ich habe sicher schon ja, gegen 15 Firmen zu Grabe getragen. Das muss ich schon sagen. Ich habe aber auch schon 15 verkauft. Also die Waage geht etwa aus.
Ja, das ist extrem spannend und auch super, dass du da so offen drüber sprichst, weil die Misserfolge, das ist etwas, das in der Schweiz möglichst weggeschwiegen wird. Und ja, wir haben nur erfolgreiche Firmen und die Misserfolge, die sind dann irgendwo unter dem Teppich verschwunden. Aber ich glaube, alle Venture-Investoren, die ehrlich sind, die können eine hoffentlich ähnliche Geschichte erzählen mit 15 Exits und 15 Misserfolgen. Also 15 Exits ist schon mal super. Und vielleicht ein bisschen auf die Learnings. Das ist ja wahrscheinlich vor allem bei den Misserfolgen, da lernt man fast mehr als bei den Erfolgen. Aber was hast du so daraus gelernt? Wie hat sich deine Investmenttätigkeit und Entscheidungsfindung geändert?
Ja, es ist, wenn man das beginnt, ich meine, man kann das ja eigentlich nicht lernen. Es gibt keine Schule dafür. Die Schule ist der Alltag. Jeder Fall ist anders, das muss man sehen. Man denkt immer so, das habe ich jetzt begriffen, das nächste geht auch so, ist natürlich überhaupt nicht so. Ich glaube, die Learnings sind für mich schon, ich schaue genau hin, ich nehme mir auch mehr Zeit. Meine Kinder, die sind ja jetzt auch in meinem Unternehmen und die schauen natürlich diese Beteiligungen ja, die können sich auch mehr Zeit nehmen, schauen sich sehr, sehr genau an, machen Marktanalysen, schauen, gibt es das schon, was sagt die KI dazu. Also das machen wir besser und damit gibt es auch weniger Investments. Das ist aber auch nicht so schlimm, aber dafür sind die, die wir machen, hoffentlich besser. Ich glaube, verglichen mit dem, wie ihr das macht, ist das wahrscheinlich immer noch nicht die gleiche Qualität. Ihr macht das wirklich sicher sehr hochprofessionell. Wir sind da irgendetwas mittendrin, wir wollen es aber auch besser machen, damit einfach die Ausfallrate kleiner wird und die Erfolgschance größer. Und das Learning ist halt schon, dass man wirklich sehr genau an sich diesen Markt eben anschaut und sagt, ist dieser Markt wirklich ein Markt? Ist er robust? Wie ist die Konkurrenz? Also all diese Dinge, die muss man einfach gut anschauen. Und dann kommt wieder das mit dem Team. Und das Team ist halt, das sieht man nicht von Anfang an. Aber ich glaube, in den Diskussionen, wenn man dann wieder mal über die Evaluation redet oder spricht oder so, dann merkt man schon, wie die Menschen sind. Sind sie auch bereit, Kompromisse einzugehen? Sind sie verhandlungsbereit? Sehen sie eigentlich den Nutzen des Investors oder ist das nur so ein notwendiges Übel? Und ich glaube, das spürt man zum Teil auch. Und es ist ja auch so, oder das, was, es ist eigentlich wie im Bewerbungsgespräch oder so, das, was dir beim Bewerbungsgespräch auffällt, also wenn einer zu viel spricht oder irgendetwas, das ist ja dann unter erschwerten Bedingungen. Im normalen Alltag ist es dann noch viel schlimmer. Also das verstärkt sich dann. Und ich glaube, das ist bei der Bewerbung so wie auch im Alltag als Startup. Das Wichtigste ist ja Vertrauen, dass man eine Vertrauensbasis aufbaut und dass man sich eben auch etwas glaubt, dass man auch sieht, ich meine, ich weiß ja, dass ein Startup ein Problem hat. Ich weiß, dass sie mehr Geld brauchen und ich weiß auch, dass es länger geht. Das wissen wir drei alle wunderbar, oder? Und das braucht vom Startup das Vertrauen, dass wir das verstehen. Es braucht aber auch das frühzeitige Informieren und das frühzeitige Erkennen, dass etwas nicht gut ist, dann kann man als Investor vielleicht auch irgendwo noch etwas machen. Wenn dann morgen einer kommt und sagt, übermorgen brauche ich wieder so viel Geld, dann das ist einfach nicht professionell.
Jetzt fokussiert auf Ara Ventures, auf welche Entwicklung, kann auch ein Investment sein oder so eine grundsätzliche Entwicklung, bist du besonders stolz rückblickend?
Ich glaube, auch da sind es wieder die Menschen. Ich bin sehr stolz, dass das Gründungsteam eigentlich immer noch dabei ist und die nicht mehr dabei sind, die sind nur zwei. Der eine ist weggezogen und der andere hat in der Bank etwas overload. Aber sonst ist das Team immer noch dabei und wir haben zwei, drei neue dabei und die sind alle auf Zug. Die gehen an die Tore und es ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis und es ist sehr, sehr angenehm, mit diesem Team zu arbeiten. Das ist für mich etwas nicht so Selbstverständliches. Und jeder ist eigentlich stolz, dabei zu sein. Und das freut mich. Und unsere Formate kommen an. Wir haben einen guten Ort, wo wir sind, also in dieser Fabrikstraße 12. Das ist ein wunderbarer Eventort. Und es hat sich wirklich, wir sind bekannt geworden. Ara Venture kennt man langsam, habe ich so das Gefühl, wenn ich das erzähle. Auch das macht mich stolz. Und wir hatten schon sehr, sehr viele spannende Startups, die mich schon beeindruckt haben und ich immer gestaunt habe, was da für Ideen da sind.
Und jetzt mal konkret, wenn wir auf die Startups schauen in unserer Hörerschaft, ganz konkret, warum sollen die zu Ara Ventures kommen und nicht zu einem Schweizer VC gehen?
Ja, sie können ja beides tun. Also sie können ja zu einem Schweizer VC gehen und sie können trotzdem zu einem sein. Ich glaube, es ist da nicht das eine gut und das andere nicht. Es ist ja auch bei den Investoren so. Also es gibt Leute, die gehen eben, sie investieren bei VC, das hat seine guten Gründe und das macht auch Sinn. Und es gibt eben Leute, die machen Direct Investments, was eben auch natürlich aufwendiger ist. Man muss das selber recherchieren. Jetzt der Startup, warum soll der zu uns kommen? Ich glaube, er muss auch wissen, wer wir sind. Also er kann keine hochtrabenden Erwartungen haben. Wenn er mit einer Evaluation von 50 Millionen kommt, dann macht das einfach nicht viel Sinn. Also wir haben so gewisse Rahmenbedingungen, sind aber dadurch auch flexibel. Und es muss ein Thema sein, das halt auch verständlich ist. Oder wenn wir zu komplexe Technologie-Dinge haben, die man auch nach 10 Minuten nicht versteht, glaube ich, ist das bei uns im falschen Film oder so irgendwelche Life-Science-Sachen oder so, der ist nicht zufrieden. Es muss etwas Handfestes sein, es kann Hardware sein, es kann Software sein, das spielt überhaupt keine Rolle, aber es muss für unsere Investoren muss es irgendwie fassbar sein.
Ja, vielleicht noch ein bisschen konkret darauf eingehen, wer sollte unbedingt bei euch anklopfen und wer eher nicht? Es gibt jetzt bestimmte Branchen, Technologien oder Gründerprofile, bei denen ihr heute besonders hellhörig werdet.
Boah, da kann dir eigentlich Guy fast die beste Antwort geben, weil der ist nämlich im Auswahlkomitee.
Ja, also gut rübergeschoben, den Pack. Ja, das gibt's natürlich. Ich kann da gerne Antwort geben. Im Endeffekt Life Science und MedTech, Health Tech, das ist etwas, was wir bei Are Ventures direkt dem SITEM Startup Club weiterleiten. Nicht, weil wir es nicht spannend finden, sondern einfach, weil wir nicht die richtigen Investoren dazu haben. Und natürlich bei den Technologien, Gründerprofilen, da sind wir ja sehr offen. Die Firma muss in der Schweiz sein. Idealerweise hat sie eben eine spannende Technologie. Das Gründerteam hat irgendjemanden, der aus der Branche kommt und wirklich weiß, wie der Hase dort läuft. Das ist etwas, wo wir immer drauf schauen im Selektionskomitee, die Bewertung natürlich sollte die erste Runde sein, idealerweise unter 5 Millionen Bewertung, vielleicht so eine Million, die aufgenommen werden soll. Und ganz wichtig, es braucht heute halt einfach ein bisschen Traction. Eine Firma, die kommt mit einer Idee, die sie pitchen will, die hat eigentlich fast keine Chance mehr, bei uns pitchen zu kommen. Und dementsprechend irgendwie mal so 200.000, 300.000 Franken Umsatz sollten schon geschrieben worden sein, wenn es nicht gerade etwas ist, das ultra Deep Tech ist. Und dort geht es halt darum, dass sie Pilotprojekte mit den relevanten Größen in der Branche bereits machen. Ich glaube, das sollte so ein bisschen umfassen.
Perfekt. Ja, vielen Dank, lieber Jörg, für die offenen Einblicke und das Teilen deiner Erfahrung. Das ist sehr wertvoll für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist immer eine große Freude, mit dir zu diskutieren, und wir wünschen dir und Are Ventures weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank auch euch. Und ich wünsche mir, dass es einen spannenden Podcast gibt mit ganz vielen coolen News noch dazu.
Und für alle Investoren und Investorinnen unter unseren Hörern und Hörerinnen, die noch nicht Are Ventures Mitglied sind und jetzt doch noch Lust bekommen haben, in diesen Club zu kommen. Die nächste Veranstaltung, die findet am 5. März in Bern statt. Wieder mit einem sehr spannenden Line-up an Startups. Wer sich für die Frühphasenszene interessiert, sollte sich das definitiv anschauen. Schreibt uns doch eine Mail auf podcast@burnrate.ch und wir schauen, dass ihr da euch da anmelden könnt.
Sehr gut, kommen wir zur Hörfrage, und zwar kommt die von Joel. Er schreibt, ich habe die Möglichkeit, das ist wirklich eine spannende Hörfrage, muss ich sagen, über eine SPV-Struktur vor einem möglichen IPO in SpaceX zu investieren. Würdet ihr das als gute Investmentchance erachten oder eher davon abraten? Ja. Wie gesagt, sehr interessante Frage und auch sehr aktuell, weil wir werden jetzt einige IPOs, also Börsengänge sehen in diesem und im nächsten Jahr, und da gibt es heute ja ganz viele Strukturen, die gewiefte Businessleute aufbauen, und es ist immer sehr schwer abzuschätzen, ob sich das wirklich auszahlt oder lohnt. Ja, und wie so oft lautet auch hier die ehrliche Antwort, es kommt darauf an, vor allem auf die Struktur, die Gebühren und den effektiven Einstiegspreis. Was wir aus den letzten Jahren gesehen haben, viele Privatinvestoren sind über sogenannte SPVs, das sind Zweckgesellschaften, also eine Gesellschaft, die nur eine Beteiligung hält häufig, in gehypte Unternehmen wie OpenAI, Anthropic oder eben SpaceX investiert, häufig zu deutlich schlechteren Konditionen als institutionelle Investoren. Gleichzeitig steht bei SpaceX eine mögliche Bewertung im Raum, die extrem hoch sein könnte, das wissen wir. Elon Musk hat nach der xAI-Fusion selbst einmal rund 1,25 Billionen US-Dollar in den Raum gestellt. Mitte 2022 lag die Bewertung noch etwa bei 125 Milliarden. Sollte der öffentliche Markt diese Bewertung akzeptieren, könnten selbst teure SPV-Tickets im Nachhinein eben gut aussehen. Aber, und das ist sehr entscheidend, das ist eben ein großes Wenn. SPVs klingen nach Demokratisierung von Venture, sind strukturell aber deutlich riskanter, als viele glauben. Typische Themen, die wir sehen: Einstiegspreise oft deutlich über dem letzten Primärpreis, mehrstufige Strukturen. Man sieht zum Beispiel SPVs, die dann in andere SPVs und dann wiederum in SPVs investieren. Also das heißt nicht auch mehrstufige Fees, weil alle müssen etwas dran verdienen. Dann gibt es Carries, also sogenannte Provisionen, die sind zum Teil gelayered und auch natürlich werden erst fällig, wenn gewisse Ziele erreicht werden. Man hat wenig Transparenz über Liquidprefs oder im Waterfalls, und man hat natürlich eine Illiquidität bis zum Exit. Also erst wenn der Liquidity Event wirklich kommt, sieht man dann, was wirklich passiert. Ein konkretes Beispiel aus dem Markt. Retail-SPVs haben neben SpaceX Anteile zu rund 258 US-Dollar pro Aktie angeboten. Ich habe das herausfinden können, während institutionelle Investoren etwa 135 US-Dollar bezahlt haben. Das bedeutet, du startest mit einem massiven Bewertungsnachteil, bevor überhaupt Wert geschaffen wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt über 1000 Unicorns aus dem Boomjahr 2021, die bis heute kein IPO gesehen haben. Viele davon werden nie an die Börse gehen.
Ja, und viele von denen haben zu der Zeit 2021, ja, bis auch letztes Jahr, auch SPVs geraced, wo in gläubige Investoren nochmal Kapital eingeworfen haben oder einem früheren Aktionär die Aktien abgekauft haben. Zu einem vielleicht viel zu hohen Preis, wissen wir nicht, haben da auch nicht überall die Einsicht, aber das ist manchmal halt auch der Case, dass da Badwill dahinter ist und nicht eigentlich man jemand partizipieren lassen will an einer positiven Upside-Story, wie sie vielleicht bei SpaceX passieren könnte. Ich meine, muss man schon sagen, wenn man von SpaceX spricht, dann sprechen wir nicht von irgendeinem Unicorn. Diese Firma, die ist Marktführer bei Space Launch Services, sie hat da fast ein Monopol, die leistet eins an Raketen hoch wie keine andere Firma. Niemand hätte es am Anfang geglaubt, dass diese Firma überhaupt Existenzberechtigung hat, außer ein paar crazy Investoren, die die Firma gebackt haben, jetzt eine Trillion-Dollar-Valuation, das ist schon noch krass. Ihr gehört und sie betreibt Starlink, mit dem skalieren sie wiederkehrende Umsätze. Starlink ist das Satellitensystem, das die Kommunikation auch in den entlegensten Regionen ermöglicht. Auch im Ukraine-Krieg wird das oftmals thematisiert. Deshalb hat sie auch eine extrem strategische Relevanz im Defense- und Infrastrukturbereich, weil sie 24/7 die ganze Welt beobachtet. Und ja, sie haben einen ganz klar technologischen Moat und Vorsprung. Und wenn ein privates Unternehmen die Brücke vom Private Market in den Public Market schaffen kann, dann ist SpaceX sicherlich einer der Top-Kandidaten davon. Und SPVs, muss man auch sagen, sie haben sich in den letzten Jahren auch ein bisschen weiterentwickelt. Früher waren sie oft ein Exit-Kanal für Insider. Heute werden sie aber eben auch genutzt, um sehr große Tickets, also Milliarden in gewissen Fällen zu bündeln. Und selbst von Top-VCs wie Thrive, Capital, Cosla und Manolo, die Anteile für ihre LPs strukturieren, die neben dem Fonds noch in das Startup investieren wollen. Max, wenn du das als Privatinvestor erhältst, die Möglichkeit, in ein SpaceX SPV zu investieren oder auch in einen anderen Titel, was sind jeweils deine drei Killerfragen, die du dem SPV-Anbieter stellst?
Es sind meistens mehr als drei, aber wenn ich es jetzt versuche herunterzudampfen, ja, zuerst einmal sicherlich, wie schon erwähnt, die effektive Bewertung und zwar nach allen Fees. Und Carry, also ist ganz, ganz wichtig. Man muss dann wirklich schauen, ja, wo steht man überhaupt mit dem SPV und was bezahle ich tatsächlich dann noch drauf? Und zwar nicht nur jährlich, sondern dann auch beim Exit-Event muss man häufig, werden noch gewisse Fees dann fällig und die muss man einfach kennen. Zweitens, wo sitze ich in der Struktur? Also was habe ich für eine Aktienklasse? Gibt es LICPREFs? Bin ich direkt wirtschaftlich an SpaceX beteiligt oder hänge ich an einem SPV-Layer mit weiteren Präferenzen über mir? Also gibt es ganz wilde, wilde Sachen. Und ja, bis ich dann mal irgendeinmal an der Reihe bin mit meinem Wasserfall, mit meiner Auszahlung, haben alle schon x-mal ihr Geld bekommen. Also da muss man extrem aufpassen. Und das Problem ist ja auch, es verändert sich dann später noch. Es kann ja sein, dass dann in welchen Investment Agreements zu andere SPVs höhere LICPREFs haben, die dazwischen geschalten werden. Also man muss das einfach dann genau im Griff haben. Drittens, was ist das Downside-Szenario? Wenn jetzt in den nächsten 5 bis 7 Jahren kein IPO passiert, habe ich überhaupt einen Secondary-Pfad oder bin ich wirklich 100% komplett illiquide? Das sind für mich so die wichtigsten Fragen, die eigentlich klar sein sollten, Joel, bevor du jetzt in ein solches SPV investierst. Und ja, ist jetzt ein SpaceX SPV für dich, Guy, ein Venture-Investment oder eher ein sehr illiquider Pre-IPO-Growth-Trade?
Ja, ist eine einfache Frage eigentlich. Ich meine, es ist ganz klar kein Venture Investment, das ist definitiv ein Growth Trade, ein IPO Trade. Wenn die Firma macht ja 10 Milliarden, hat eine Bewertung, die jenseits von Gut und Böse für uns Venture Capitalisten, die in der frühen Phase investieren, ist. Im Venture Portfolio, da hast du in der Regel eine Diversifikation, wenn wir das anschauen auf ein Venture Fund Investment, und die Einstiegspreise, die entwickeln sich über viele Runden in die Höhe, hoffentlich von einem SpaceX oder zu einem Unicorn. Hier bei SpaceX, da kaufst du einen einzelnen, sehr hoch bewerteten Titel, nach wie vor illiquid, da noch nicht an der Börse, und dadurch, dass er schon sehr hoch bewertet ist, hat er ein erhebliches Pricing Risk. Und der Titel ist ganz klar näher an einem IPO, das ist ein Pre-IPO Trade, als am klassischen Venture Capital. Die Firma will ja jetzt auch ein IPO dieses Jahr machen. Da hat man viel darüber gelesen und gehört, aber ein Filing ist noch nicht eingegangen, als ich das letzte Mal angeschaut habe. Aber Elon Musk hat schon mit verschiedenen Banken Besprechungen geführt und möchte das, glaube ich, irgendwie so zum speziellen Tag, wo die Planeten sich alinieren. Im Juni ist es, glaube ich, die Firma an die Börse bringen. Mal schauen, ob das passiert. Wissen wir nicht. Hier unbedingt noch einen kurzen Disclaimer möchten wir da machen. Das ist keine Investmentempfehlung in SpaceX hier und heute oder in irgendein anderes SPV. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ventures oder Pre-IPOs investiert, müsst ihr eure Analysen selbst machen und die Risiken eines Investmententscheids selbst tragen. Sehr gut. Kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch in der letzten Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten für euch hier kurz zusammengefasst.
Ja, genau. Unsere erste Transaktion der Woche ist Algorize, ein Physical AI Startup mit Ursprung an der EPFL in Lausanne. Also ein Westschweizer Deep Tech Background. Der Hauptsitz ist heute noch in Lausanne mit zusätzlicher Präsenz im Silicon Valley. Die Firma hat eine 13 Millionen US-Dollar Series A aufgenommen, angeführt von Run Ventures mit Beteiligung des Amazon Industrial Innovation Fund. Für ein industrielles AI Startup ist das eine starke internationale Validierung.
Algorize adressiert eines der Kernprobleme von Physical AI: Latenz und fehlendes Situationsverständnis von Robotern. Viele Roboter arbeiten nach dem Detect-and-Stop-Prinzip, also sobald ein Mensch im Weg steht oder ist, dann stoppt die ganze Linie. Algorize nutzt bestehende Wireless-Infrastruktur und Wi-Fi-Infrastruktur. Sie analysieren Mikrobewegungen direkt am Edge, also im Chip auf dem System, und ermöglichen es Maschinen, Menschen auch durch den Staub, durch Dunkelheit oder Verdeckung wahrzunehmen, also hinter einer Kiste oder was auch immer, hinter einer Wand. Das Ziel ist nicht stoppen, sondern intelligent weiterarbeiten, wenn keine Gefahr besteht.
Ja, die Tech ist nicht nur theoretisch. An der Consumer Electronics Show in diesem Jahr haben sie ihre Zusammenarbeit mit KUKA und Asus bekannt gegeben. Zudem laufen Deployments mit großen Automobil- und Industriekunden in Europa und auch in den USA. Entscheidend ist hier der unmittelbare ROI. Das ist eigentlich das KPI, das wichtig ist. Wenn Produktionslinien weniger Notstops haben, steigt das natürlich die Produktivität sofort. Das ist für Tier 1 Manufacturer sehr relevant.
Ja, und das neben Run Ventures auch der Amazon Industrial Innovation Fund investiert. Das ist strategisch durchaus wichtig. Corporate VCs, gerade aus den USA, die steigen nicht ein, wenn kein klarer industrieller Use Case existiert. Neben den beiden Investoren ist auch Acrobator Ventures sowie bestehende Investoren mitgegangen. Ein Zeichen, dass die Company die vorherigen Meilensteine erreicht hat und jetzt in die Skalierung startet. Die letzte Runde, also die Seed-Runde, die haben wir in Episode 26 von Burnrate im Detail angeschaut. Wenn ihr interessiert seid, hört doch mal rein. Da sind wir viel tiefer in Algorize reingegangen, um was ihre Tech macht und wer da schon früher investiert war.
Die 13 Millionen US-Dollar fließen in drei Bereiche. Erstens kommerzielle Skalierung der Predictive Safety Engine, dann zweitens die Weiterentwicklung proprietärer Intent Prediction Modelle. Man kann also wirklich von einer echten IP-Vertiefung sprechen. Und drittens der Ausbau der Engineering- und Support-Teams in Lausanne sowie im Silicon Valley. Das ist klassisches Deep Tech Scaling, Produktreife plus globale Industriekunden bedienen.
Kommen wir zu Optimal aus Zürich. Sie haben eine 8 Millionen Seed-Runde geraced. Das Unternehmen ist ein Spin-off der ETH, wurde gegründet im 2022. Die Runde wurde von Compass VC und Planet A Ventures geleitet. Und letztes Jahr hat die Firma gemäß Medienmitteilung bereits über 2 Millionen ARR geschrieben, also ein klassisches Scaling-Case.
Optimal baut im Grunde eine Entscheidungsmaschine für institutionelle Immobilienportfolios, also nicht nur Analytics, sondern ein System, das laufend berechnet, welche Gebäude halte ich, welche saniere ich, wo investiere ich CapEx und wo verkaufe ich diese Immobilien. Dabei berücksichtigt die Plattform gleichzeitig Cashflows, Marktwerte, CO2-Ziele, regulatorische Vorgaben, aber auch Budgetrestriktionen über Länder und Asset Classes hinweg. Der Unterschied zu klassischer Building Infrastructure Software ist, es geht nicht um Reporting, sondern eben um optimierte Handlungsempfehlungen, so das Startup.
Und es ist auch Tech-Tiefe dahinter. Die Algorithmen, die wurden aus über 10 Jahren ETH-Forschung entwickelt. Sie modellieren jedes einzelne Gebäude im Portfolio, simulieren Szenarien und erzeugen eine dokumentierte Entscheidungslogik, also quasi ready für ein Investment-Committee. Das Ganze ist auditierbar und governance-konform. Zu den Kunden zählen institutionelle Player wie Patrizia, Catella, Empiria, oder CTP, ist also kein Pilotprojekt, sondern wirkliche professionelle Asset Manager mit echten Portfolios nutzen die Software.
Wir haben uns noch kurz die Cap Table angeschaut, sehr solide. Neben Compass VC und Planet A sind auch Bitstone Capital, The Bau Ventures und Innovation Endeavors dabei. Zudem haben Investoren aus der 2024er Pre-Seed-Runde nachgelegt, ein gutes Signal für Execution und Product Market Fit.
Ja, und die 8 Millionen, die werden jetzt investiert in internationale Expansion, vertiefte Produktentwicklung und natürlich die Skalierung. Entscheidend wird sein, wenn sich die Software als neue System of Record Entscheidungsschicht in institutionellen Real Estate Portfolios etablieren kann, dann wird das effektiv eine sehr sticky Plattform. Und im aktuellen Marktumfeld mit Zinsdruck, ESG-Vorgaben und Bewertungsunsicherheit könnte genau das, diese Entscheidungsintelligenz, strategisch hochrelevant werden.
Unsere nächste Transaktion ist besonders spannend, weil sie eben zeigt, wie Impact und skalierbares Plattformmodell zusammenkommen. Axmed aus Basel erhält 6 Millionen US-Dollar nicht verwässerndes Kapital von der Bill and Melinda Gates Foundation. Damit steigt das gesamte Funding auf 13 Millionen US-Dollar inklusive Venture Backing von Founderful Ventures. Wichtig, das ist ein Grant, also kein Equity Dilution Event, sondern strategische Skalierungsfinanzierung.
Ja, Axmed finde ich extrem spannend. Sie betreiben eine technologiegetriebene B2B-Plattform für die Beschaffung und Distribution essentieller Medikamente in fragmentierten Gesundheitsmärkten, vor allem in Afrika. Sie bündeln Nachfrage von Einkäufen, sourcen datenbasiert bei qualitätsgesicherten Herstellern und integrieren internationale Logistik. Dadurch senken sie die Kosten um bis zu 35% und erhöhen gleichzeitig die Versorgungssicherheit.
Ja, ich habe mir das einmal angeschaut. Im Kern ist es ein Marketplace-Modell, aber mit operativer Tiefe. Sie orchestrieren Hersteller, Distributoren und institutionelle Käufer und übernehmen regulatorische und logistische Komplexität. Gerade in den afrikanischen Märkten, wo Supply Chains instabil sind, ist das ein struktureller Effizienzgewinn, nicht nur eben eine Softwarelösung.
Die Zahlen unterstreichen das auch. 2025 wurden über 1800 Tonnen Healthcare-Produkte ausgeliefert, mehr als 4,2 Millionen Patienten erreicht. Gegenüber dem Vorjahr 2024, da waren das nur 750.000. Gleichzeitig war das Umsatzwachstum ein 12x und eine Repeat Purchase Rate von über 70%. Da spricht man ganz klar von Product Market Fit und operativer Execution.
Mit dem neuen Kapital wollen Sie in den nächsten 12 bis 18 Monaten in über 20 afrikanische Länder expandieren. Zielgröße ist 50 Millionen Patienten in 3 Jahren. Strategisch spannend ist die Kombination aus skalierbarer Plattform, messbaren Impact und eben dann dem Non-Dilution Capital. Das schafft in meinen Augen eine starke Ausgangslage für die nächste institutionelle Runde. Unsere letzte Transaktion von heute kommt aus Zürich. Porters hat 2,7 Millionen Euro in der Pre-Seed aufgenommen. Gegründet 2025, also relativ frisch kann man sagen. Und die Runde wurde von Early Bird angeführt mit Beteiligung von Seedcamp sowie mehreren prominenten Fintech Angels. Für eine Pre-Seed-Runde im regulierten Banking-Umfeld ist das ein starkes Sell-up.
Ja, Porters baut eine KI-native Banking Operations Software auf, also nicht einfach Chatbots oder Frontend-Spielereien, sondern Systeme, die hochregulierte Backoffice-Prozesse übernehmen, etwa Kontopfändungen, Chargebacks oder Insolvenzabwicklungen. Das sind Bereiche, die heute extrem manuell, fehleranfällig und personalintensiv sind, weil Compliance-Risiken jede Automatisierung erschweren.
Der Unterschied ist ihr Ansatz, autonome Workflows mit Human in the Loop. Das heißt, KI übernimmt die strukturierten Prozesse, aber mit eingebauten Kontrollmechanismen, sodass eben regulatorische Anforderungen eingehalten werden. Ziel ist nicht nur Effizienz, sondern Skalierung ohne zusätzliches Headcount und das bei voller Auditierbarkeit.
Ja, und das Gründerteam, das habe ich mir mal genauer angeschaut, das bringt dafür sehr relevantes Know-how mit. Sie haben Erfahrung von Upvest und tiefes technisches Verständnis aus dem ETH-Umfeld. Und die Angels, die investiert haben, da ist unter anderem der Gründer von Konto und Upvest dabei. Das zeigt, Leute, die investieren, die haben selbst bereits regulierte Finanzinfrastrukturen aufgebaut und helfen da hoffentlich auch als Business Angel effektiv mit Smart Capital mit.
Die 2,7 Millionen fließen in den Ausbau weiterer Backoffice-Services und die Verdoppelung des Teams von 6 auf mindestens 12 Personen. Wenn sie es schaffen, sich als AI-First Operations Layer für innovative Banken zu positionieren, dann adressieren sie einen riesigen, bislang unterschätzten Kostenblock im Finanzsystem. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.